Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg. Heute werfen wir alle etablierten Definitionen von Kultur radikal über Bord. Kein Taktieren und kein Anbiedern, nur unglaubliche Solidarität und ein grenzenloses Engagement. Auch darum geht es bei unserer heutigen Einlassung zum Thema Soziokultur. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe der Regionalresonanzen, dem Magazin der Störfrequenz aus dem Kulturbahnhof hier in Itzehoe. Wir sagten es bereits, heute geht es um soziokulturelle Arbeit. Wir resümieren 3 Jahre Kulturbahnhof. Finanziell nicht gerade üppig ausgestattet, wird hier dennoch ein besonderes Licht auf gesellschaftliches Verständnis und Kultur im Besonderen erzeugt. Wie das im Einzelnen aussieht, wohin aktuell der Trend auch im Kulturbahnhof geht, wo der Schuh drückt, darüber und vieles mehr sprechen wir mit Gästen in unserem Studio. Wir räumen jetzt schon ein, neben all den sachlichen Fakten ist unser heutiges Magazin auch eine kleine Lobhudelei. Nun denn.
Aktuell ist die Erhöhung der Fördermittel für die landesweite soziokulturelle Arbeit im Gespräch. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Soziokultur in Schleswig-Holstein, der 34 Einrichtungen des Landes angehören, weist zu Recht auf die weitaus höheren Förderbeträge in den anderen Bundesländern hin. Sie hebt den besonderen Bedarf an investiven Mitteln hervor. Dazu der ebenfalls gestiegene Bedarf an Projektmitteln. So sehr sich die einzelnen Zentren wie beispielsweise der Speicher in Husum, die Pumpe in Kiel oder das Kühlhaus in Flensburg in ihren Programmen und Ausrichtungen auch unterscheiden, so sehr ähneln sie sich doch in ihren Grundstrukturen. Bei allen 34 Zentren der Landesarbeitsgemeinschaft ist der soziale Aspekt ein zentraler. Soziokultur geht dahin, wo es Brennpunkte gibt und Menschen sich benachteiligt fühlen. Alle arbeiten mit zahlreichen Ehrenamtlichen, mit viel Kreativität und Selbstverantwortung und mit außerordentlich hohem Engagement für Integration und gegen Ausgrenzung in unserer Gesellschaft. Die meisten von ihnen sind chronisch unterfinanziert, sind auf Veranstaltungseinnahmen angewiesen, um die sozial-kreative Arbeit zu finanzieren. Wenige erhalten institutionelle Unterstützung von den Kommunen. Doch ist der Bedarf erheblich höher, auch um mehr Personalkosten aufzufangen. Es wäre gut investiertes Geld, finden die einen, da Soziokultur soziale Brennpunkte und Ungleichgewichte aufzufangen imstande ist. Aber nicht bei allen Politikern hat sie diesen Stellenwert. Insofern wenden sich die Zentren mit ihrem Landesverband jetzt an die kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen im Landtag, um auf die Bedeutung der Soziokultur und ihrer berechtigten Bedarfe hinzuweisen und einen höheren Anteil am Kulturhaushalt zu erwirken. Das Regionalbüro der Grünen in Schleswig-Holstein hat beschlossen, sich selbst einen persönlichen Eindruck der soziokulturellen Zentren im Lande zu verschaffen und besucht in diesem Zuge auch unsere Einrichtung. Wir freuen uns über den Besuch von Marlies Fritzen, der kulturpolitischen Sprecherin der Grünen aus dem Landeshaus Kiel bei uns im Kulturbahnhof. Gleich nach der nächsten Musik geht es los. Wir haben heute im Kulturbahnhof in Itzehoe Besuch aus dem Landeshaus Kiel. Marlies Fritzen, die kulturpolitische Sprecherin der Grünen. Frau Fritzen, was ist der Hintergrund oder die Motivation für Ihren Besuch?
Ja, erstmal hallo. Ich bin ganz erstaunt, was ich hier festgestellt und gesehen habe. Ich bin seit Anfang des Jahres sozusagen auf Soziokultur. Ich besuche verschiedene soziokulturelle Zentren im Land und Ihr Kulturbahnhof ist einer davon. Heute Morgen war ich im Kulturhaus in Wilster bereits und möchte mir gerne einen Überblick verschaffen über die vielfältigen, sehr, sehr unterschiedlichen Häuser, die wir hier in Schleswig-Holstein haben.
Ja, wir sehen uns ja auch sozusagen in einem sehr breit gefächerten Umfeld und überlegen ja auch immer mit anderen zusammen, die Soziokultur, was die eigentlich ausmacht. Worin sehen Sie die Bedeutung oder die Aufgaben der Soziokultur?
Ich glaube, es ist vor allem diese Vielfalt, die ich gerade angesprochen habe, diese sehr unterschiedliche Herangehensweise an Kultur, an Kunst machen, an Miteinander irgendetwas entwickeln, auch zu leben und auch zu manifestieren in den unterschiedlichen Häusern. Das hat ganz viel mit Vorlieben einzelner Menschen zu tun, die sich aus unterschiedlichen Gründen getroffen haben. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, was abgefragt wird. Also es ist sozusagen dieser sehr offene Prozess, den man in soziokulturellen Zentren selber auch als Besucherin oder Besucher mitgestalten kann, wo man sozusagen als Kulturakteurin auch immer gleichzeitig gefragt ist und nicht nur in dieser passiven Rolle des Genießenden oder Zuschauenden ist. Und das finde ich ganz faszinierend.
Nun ist es ja nicht so, dass die Soziokultur so das Hätschelkind in der Politik ist, sondern es gibt da ja sehr unterschiedliche Einstellungen der Parteien. Wie ist denn eigentlich die Einstellung der Grünen zu den Problemen der soziokulturellen Zentren, die sich selbst immer sehr gerne, also die sich auch selbst sehr chronisch unterfinanziert fühlen und das Gefühl haben, dass die staatstragende Kultur, die Hochkultur immer deutlich mehr Zuspruch bekommt und wie sehen Sie das?
Also ich würde diesen Unterschied überhaupt nicht machen. Ich sehe den Unterschied natürlich, es gibt unterschiedliche Aufgaben, Ideen, Konzepte und auch In- und Outputs, aber ich mache keinen Unterschied in dem Angucken, was ist jetzt die wichtige oder die weniger wichtige, die Hoch- oder die eher Unterhaltungskultur. Diesen Unterschied, glaube ich, haben wir überlebt und wir sollten ihn auch, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ich gehe eher von einem viel weiteren Kulturbegriff aus, der die Soziokultur genauso im Namen führt wie die vermeintlich hohe Kultur, die Staatstheater, wenn Sie sie gerade angesprochen haben. Was das Finanzielle angeht, muss ich dazu sagen, dass wir in Schleswig-Holstein insgesamt im Kulturbereich eine sehr, sehr schwache Förderung nur haben. Wir sind kein reiches Bundesland. Wir sind aufgrund der Schuldenbremse nochmal in einer Konsolidierungssituation. Wir haben andere schwierige Situationen, wie zum Beispiel das Abwickeln der HSH-Bank, die wie so ein Damoklesschwert über unseren Haushaltsberatungen immer noch liegt, sodass ich nicht sagen würde, nur die Soziokultur hat zu wenig von Gutem und auch von Finanzen, sondern ich würde sagen, der gesamte Kulturbereich ist unterfinanziert.
Aber es ist für uns auch gut zu wissen, wenn wir in den Grünen Verbündete haben, die sagen, es könnte auch mehr für die Soziokultur getan werden.
Es könnte mehr für die Soziokultur getan werden und es könnte insgesamt mehr für die Kulturtragenden im Land getan werden. Da haben sie uns ganz sicher an der Seite. Wenngleich ich auch sagen muss, ich finde es nicht seriös zu sagen, Jubel, wir unterstützen das und klar fordern sie nur. Wir müssen das im Rahmen der Haushaltsberatungen mit vielen anderen wichtigen Interessen abgleichen. Und ich will mal so formulieren, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, ich tue, was ich kann und ich gebe mein Bestes. Aber es ist ein sehr, sehr enger Rahmen, in dem wir insgesamt unterwegs sind.
Okay, setzen wir mal das Verständnis bei allen Zentren voraus dafür und sagen, es gibt ja jetzt den investiven Fördertopf, der ja nicht unerheblich ist. Also aus der Sicht von soziokulturellen Zentren ist da richtig viel Geld in die Hand genommen mit 500.000 Euro. Aber die soziokulturellen Zentren klagen, dass die meisten gar nicht den Antrag stellen können, weil sie halt in öffentlicher Hand sind. Und das ist für viele ein Problem, an diesen Fördertopf überhaupt zu bekommen. Was würden Sie dann diesen Zentren raten als Alternative?
Also zunächst mal haben wir die soziokulturellen Zentren oder die Arbeit der Soziokultur im Land ohnehin stärker gefördert als vorher. Wir haben 25% on top gelegt. Wir sind jetzt bei etwas über 200.000 Euro für alle und auch für die übergeordnete Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft. Und wir haben diesen Fonds aufgelegt, der nicht nur für die Soziokultur zur Verfügung steht, sondern für die freie Szene. Ein investiver Fonds, der Mittel bereitstellt in Höhe von 3.000 bis 50.000 Euro für Anschaffungen. Und ich würde nicht denken, dass die soziokulturellen Zentren davon nicht profitieren. Die sind unterschiedlich aufgestellt, auch was ihre Trägerschaft angeht, da haben Sie recht. Aber die erste Tranche, die im letzten Jahr ausgewählt wurde, da waren eine Menge soziokultureller Zentren, die davon durchaus auch profitiert haben und Unterstützung bekommen haben.
Okay, gibt es von Ihrer Seite noch einen Tipp, wenn es darum geht, die schwierige Situation der institutionellen Förderung irgendwie in den Griff zu bekommen? Da gibt es ja in anderen Bundesländern durchaus schon Ideen, wie man die Kommune mit dem Land zusammenbinden kann, dass man sich das aufteilt. Sehen Sie da Chancen, dass die Grünen sich dafür auch stark machen könnten, um eine institutionelle Förderung voranzutreiben?
Selbstverständlich, das muss das Ziel sein und das muss aber auch, da haben Sie vollkommen zu Recht auf die Kommunen hingewiesen, mit den Kommunen gemeinsam gemacht werden. Kulturpolitik ist zunächst einmal Aufgabe der Kommunen, der Städte, Gemeinden und auch der Kreise. So ist es bei uns festgelegt. Es ist zugleich eine freiwillige Aufgabe, Sie kennen das. Das ist dann die Aufgabe, die auch am schnellsten weggespart wird. Wobei ich finde, dass da zu kurz gedacht und am falschen Ende weggespart wird. Aber ja, über neue Fördermodelle nachzudenken, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube auch, das, was wir auf Landesebene in der letzten Legislaturperiode eingeführt haben, nämlich eine sogenannte Kontraktförderung, Institutionen zu sagen, sie bekommen für 3 Jahre einen Vertrag. Wir vereinbaren Ziele, die erreicht werden müssen, Aufgaben, die gemacht werden und geleistet werden müssen. Und dafür werden aber für 3 Jahre die Mittel bereitgestellt. Das gibt Planungssicherheit für diese Institutionen und solche Modelle. Könnte man sich durchaus auch auf kommunaler Ebene denken.
Das lässt hoffen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin interessante Gespräche im Land mit den anderen soziokulturellen Zentren.
Ich bin sicher, dass das stattfinden wird. Vielen Dank auch Ihnen.
Danke. Tschüss.
Beeindruckt zeigte sich Kulturpolitikerin Marlies Fritzen beim Besuch im Kulturbahnhof Victoria im Itzehoer Bahnhofsgebäude. Unfassbar, was hier in 2 Jahren auf die Beine gestellt wurde, sagte die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Kieler Landtag. Sie sei sehr angetan, wie spannend und unterschiedlich und vielfältig die kulturelle Arbeit im Land sei. Und es zeigt sich, dass in kaum einem Bereich so viel geleistet wird, obwohl dort so wenig ausgegeben wird, lobte die Landtagsabgeordnete das ehrenamtliche Engagement. So erkennt man gleich mit an und fördert auch das Prinzip Selbstausbeutung. Ob dann ihr Werben auf Landesebene tatsächlich ausreicht, dass diese Kulturangebote ausreichend finanziert werden, sei dahingestellt. Solange die Kommunen hier nicht mitspielen, wird sich nur wenig ändern. Wie selbstverständlich wird in den Haushaltsberatungen gerade hier weitergespart und von freiwilligen Leistungen gesprochen, obwohl Kultur systemrelevant ist und zur Daseinsvorsorge gehört. Sie trägt zum guten Leben aller in Gemeinschaft bei. I don't know how to warn you for what I'm gonna say,
'cause you're holding so tight to what I'm taking away. Nach diesem aufschlussreichen Besuch aus der Politik kommen wir jetzt zur Zukunft im Kulturbahnhof. Hier steht nach den ersten 2 Jahren intensiver Arbeit einiges auf neuen Füßen. Für weitere 3 Jahre haben die Projekte, die von hier aus entwickelt und realisiert werden, eine Basis. Nach der Anschubfinanzierung aus EU-Mitteln der Aktivregion als auch aus dem Fonds Soziokultur ist jetzt der Bund hauptsächlicher Fördermittelgeber. Immerhin auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Wow! Das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung leistet mit seinem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung, genannt auch BULE, einen unerwarteten wie wichtigen Beitrag zur Unterstützung beispielhafter Projekte der ländlichen Entwicklung. Und der Kulturbahnhof mit seinem vielseitigen Engagement wurde aus diesem Grund ins Förderprogramm mit aufgenommen, so die Bundesministerin Julia Klöckner in einem persönlichen Brief an unseren Verein K9. Nochmals wow! Das Team im Kulturbahnhof freut sich sehr über so viel Anerkennung der Ministerin und auch die darauf gleichfolgenden Glückwünsche des Bundestagsabgeordneten Marc Helfrich haben uns überrascht. Okay, jetzt ist aber gut.
Da 3 Jahre Impulsarbeit aus Kultur, Bildung und Inklusion liegen hinter dem Verein K9. Jedes Projekt mit eigener Finanzierung, vielen Helfern und viel Ehrenamt. Ob die für den Landespreis nominierten Stadtklangprojekte mit dem Dreiklang der Westküste für Steinbock, Dithmarschen und Nordfriesland, ob das vielbeachtete Inklusionsprojekt Gelbe Musik und Blaue Monde oder die Einrichtung der Kulturloge Westküste für Steinbock und Dithmarschen, alle sie sind Beiträge für soziale Integration und Lebenslust durch Kultur in unserer Region. Oder das Studio der Störfrequenz, aus dem wir gerade unsere regionalen Resonanzen senden und die medienpädagogische Arbeit mit den Schulen im gesamten Umkreis und auch die Stadtdebatte zu Themen der Stadtentwicklung und eines künftigen guten Lebens machen sich allesamt dafür stark, Lücken zu schließen und den Lebensraum in unserer Region attraktiver zu gestalten. So kann es weitergehen und es geht weiter. Hier einige Beispiele. Ein Songwriter-Workshop steht an, ebenso die Fortsetzung unseres Trickfilmprojekts Stop Motion. Das Jugenderlebnisradio im Sommer natürlich, ebenso der Cajon-Workshop mit unserem Freund Martin Röttger. Dazwischen Studiokonzerte unter anderem mit Abi Wallenstein. Und zum Jahresschluss stellen die Akteure noch ein klingendes Bild für die Stadt her. Das wird eine Überraschung. Ein erstes Highlight der Kulturloge wird in diesem Jahr ein großes Come-Together im Mai sein. Gemeinsam feiern wir im Kulturbahnhof 3 Jahre Kulturloge. Alle Gäste und Mitglieder der Einrichtung sind eingeladen zum Kennenlernen und zum großen Austausch gemeinsamer Interessen. Für Essen und Trinken ist gesorgt und auch ein Konzert wird es für unsere Gäste geben.
Zum Schluss unserer heutigen Sendung noch ein Thema in Sachen Solidarität. Das Bündnis Burgdorf Akut ruft zu einer Veranstaltung am 28.04. am Atomkraftwerk in Burgdorf auf. Zum 7. Mal bereits laden die Initiative Burgdorf Akut und die BUND Kreisgruppen Steinburg und Dithmarschen zur Protest- und Kulturmeile ein, denn die Gefahr ist nicht gebannt. Auch hierzulande ist jeden Tag ein Super-GAU möglich. Das AKW Burgdorf ging nur wenige Monate nach dem Super-GAU von Tschernobyl, der sich in Kürze zum 33. Mal jährt, ans Netz. Der alte, störanfällige Meiler soll noch bis Ende 2021 weiterlaufen. Für seine strahlenden Hinterlassenschaften ist noch auf Jahrzehnte hinaus kein Langzeitlager in Sicht. Stattdessen sollen demnächst noch mehr hochradioaktiver Müll per Castor-Transport aus Sellafield in das völlig ungeeignete Zwischenlager am AKW geschafft werden. Im Gespräch zur aktuellen Lage haben wir Carsten Hinrichsen von Burgdorf Akut im Studio. Guten Tag, Carsten.
Moin, moin.
Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erklären, wer Burgdorf Akut ist?
Ja, das mache ich gerne. Burgdorf Akut hat sich gegründet nach dem Super-GAU von Fukushima. Wir waren der Meinung, dass man nicht jedes Jahr eine große Menschenkette mit 120.000 Leuten durchführen kann. Unsere Initiative sollte Gefahren des AKW Burgdorfs zur Sprache bringen. Wir haben auch sachlichen und technischen Sachverstand in unserer Gruppe. Und wir diskutieren fachlich intensiv mit der Genehmigungsbehörde und auch dem Betreiber des AKW Burgdorf und hoffen auf diese Art und Weise, dass das AKW Burgdorf früher als 2021 vom Netz geht. Dafür streiten wir, denn Burgdorf hinterlässt Müll jede Stunde 1 Kilogramm.
Nun ist es ja so, dass manch einer vielleicht denken mag, 2021 ist ja nicht mehr so lange hin, das sind 2 Jahre. Ach, die 2 Jahre kriegen wir noch rum. Aber die Initiative lässt ja nicht locker, weil die Gefahr ja nicht nur für diese 2 Jahre, sondern auch darüber hinaus besteht. Was sind denn jetzt im Moment aktuell für Probleme vorhanden?
Ja, das AKW Burgdorf ist ja nicht eins der Konvoianlagen, sondern eine Konvoianlage. Es wird also immer älter. Und es ist bekannt, dass technische Einrichtungen, je älter sie werden, umso mehr Störfälle produzieren. Das ist auch in Burgdorf der Fall. Einer war vor 2 Jahren, als die Oxidschichtdicken der Brennstäbe über Gebühr hoch waren und Brockdorf deshalb ein halbes Jahr stillgelegt werden musste. Es ging dann aufgrund einer Verfügung des damaligen Umweltministers Habeck wieder ans Netz, ohne dass die Ursachen für diese extreme Oxidschichtbildung denn bekannt wären. Es wurde nur die Leistung ein wenig geändert. Dann gibt es die sogenannten Renegade-Störfälle. Da geht es darum, dass wenn ein Flugzeug aus der Luftüberwachung herausfliegt, sofort Bundeswehrflugzeuge in die Luft steigen, weil man Angst haben muss, dass da vielleicht Terroristen drin sitzen, die dann auch das AKW Brockdorf angreifen könnten. So einen Renegade-Unfall haben wir erlebt. Da wurde der Großteil der Betriebsmannschaft evakuiert. Aber wir, die wir davor demonstriert haben, uns wurde nicht Bescheid gegeben und auch nicht den Einwohnern des Dorfes Brockdorf und der anderen Dörfer, dass eine Gefahrensituation im Verzuge war. Dann gibt es natürlich die Probleme mit dem Müll. Jede Stunde ein Kilogramm. Das Zwischenlager ist für die vielen zig Jahre, die es noch benötigt wird, weil das Endlager so lange auf sich warten lässt, nicht ausgelegt. Wie das gelöst werden soll, das verschweigen uns die Behörden. Sie sagen, wir werden das schon schaffen.
Jetzt gab es doch auch kürzlich im Februar, glaube ich, einen Störfall. Was hatte es damit auf sich?
Ja, da ist ein Teil der Brennelement-Lademaschine abgestürzt. Fast eine Tonne schwer ist sie auf das Gestell, in dem die abgebrannten Brennelemente im Nasslager stehen, draufgeknallt. Da ist etwas verbogen worden, zum Glück an einer Stelle abgestürzt, wo im Nasslager keine abgebrannten Brennelemente sich befunden haben. Der Störfall ist bis heute nicht geklärt. Brockdorf Akut hat, wie es das dann immer macht, entsprechende Anfragen an die Aufsichtsbehörde gestellt. Die sind bisher nicht beantwortet worden. Denn wenn dort Brennelemente wären und der Zentrierkasten des Entladekrans unglücklich erfällt, könnten Brennelemente beschädigt werden. Die darin enthaltenen Nuklide würden freigesetzt und so weiter und so weiter.
Also die Gefahr ist allgegenwärtig und man hat nicht unbedingt so viel Vertrauen, dass man als Bürger wirklich zeitig gewarnt wird. Wenn das so war, wie du in diesem Störfall erzählt hast, dass die Belegschaft gewarnt wurde, aber nicht die Bevölkerung, dann ist es ja unglaublich.
Das ist unglaublich. Es hat sich danach aber nichts geändert. Es hätten ja die Richtlinien, was die Behörden zu machen haben, in so einem Fall geändert werden können. Nein, die Bevölkerung ist ganz offensichtlich der Politik vergleichsweise egal.
Gut, das wollen wir nicht hoffen, dass man das verallgemeinern kann. Aber für diesen Fall
ist es aber so gewesen.
Wenn es so gewesen ist, ist es wirklich schlimm. Und jetzt noch mal über dieses Jahr hinaus, wenn wir das im großen Kontext sehen. Jetzt ist ja man in zwei Jahren Brockdorf dran. Wie ist das im Vergleich mit den weiteren AKWs in Gesamtdeutschland? Sind wir da eines der ersten, eines der letzten mit Brockdorf, was abgeschaltet werden soll? Wie ist da der Kontext?
Das AKW Brockdorf ist eine der drei Vorkonvoi-Anlagen in Deutschland. Sie haben nicht so viel Sicherheitsvorkehrungen wie die Konvoi-Anlagen, die ein bisschen später ans Netz gegangen sind. Davon gibt es auch drei. Das heißt also 2022 werden drei AKWs abgeschaltet, 2021 auch drei. Man kann sich ein wenig Sorgen machen, was passiert, wenn es einen Blackout geben sollte. Und wir wollen alle Fußball sehen. Dann schreien vielleicht einige danach, lass uns doch die AKWs etwas länger betreiben. Aber der Ausstieg ist kein vollständiger, denn die Zwischenlager müssen ja noch viele, ich schätze mal 80 bis 100 Jahre in Betrieb bleiben, um die Brennelemente aufzunehmen, bis es dann ein Endlager geben kann. Weiter sind die Brennelementfertigungsanlagen in Lingen und Gronau. Die sind von dem Ausstieg oder von dem Abschalten ausgenommen. Und es gibt überall Forschungsanlagen und Ähnliches, die auch weiterlaufen sollen, sodass dieser Ausstieg nach unserer Meinung kein 100%iger Ausstieg ist, sondern es laufen eben weiter Anlagen, die Atomenergie nutzen sollen. Die Transporte gehen weiter. Es muss ein Endlager gesucht werden. Da wird es auch zu Komplikationen geben. Dann gibt es die Asse und Schacht Konrad und Morsleben. In die Asse strömt Wasser ein. Man kann sich noch nicht richtig einigen, was will man jetzt damit machen. Und Schacht Konrad wird immer weiter nach hinten geschoben, die Genehmigung, weil durch die vielen Verzögerungen bei den Genehmigungsverfahren sich die technologische Erkenntnis geändert hat, sodass hier auch gewisse Problematiken anstehen. Wir kennen auch Gorleben. Ob Gorleben später mal ein Endlager werden soll, ist auch unentschieden. Und dass Deutschland kein Atommüll in andere Länder verfrachtet, wird schon heute durchbrochen, diese Vorschrift, weil es eben für die Betreiber und auch den deutschen Staat preiswerter ist, möglichst viel von dem Atommüll woanders unterzubringen.
Am 28.04., wohin sollen die Interessierten und die Engagierten denn kommen? Was gibt es da für Vorstellungen?
Ja, am 28.04. ist unsere 7. Protest- und Kulturmeile direkt vor dem AKW Brokdorf am Deich, am Tschernobylstein. Da werden wir das, was im letzten Jahr passiert ist, thematisieren. Es gibt prägnante Rednerinnen und Redner, die auf die verschiedenen Knackpunkte bei der deutschen Atomenergienutzung hinweisen werden. Es gibt ein Catering, es gibt Büchertische, es gibt auch was zu trinken. Und natürlich, darauf sind wir ja auch stolz, gibt es immer noch Musik dazu. Und, zu dieser Musik, Harald Winter aus Buxtehude wird kommen, da kann man auch mitsingen. Er bringt entsprechende Texte zu bekannten Popsongs mit, sodass wir denken, dass es wieder eine schöne, friedliche, informative Veranstaltung wird, die uns wieder zusammenführt, einmal im Jahr, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und unser Engagement gegen die Atomenergienutzung dadurch befördert.
Vielen Dank, Carsten, für das Gespräch und viel Erfolg für die Veranstaltung. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.